Also das war wirklich ganz früh mein Ding, so dieses tatsächlich fast, ja, journalistische. Der Trigger, mich wirklich ganz selbstständig zu machen und dann auch noch mit einem anderen Thema, ja, das war im Grunde meine Angst. Aber verdient, das ging nicht gleich los. Also ehrlich gesagt hatte ich da erstmal gar keine Einnahmen. Das Thema Angst begegnet einem immer, finde ich. Und da bin ich dann ziemlich relaxed, weil ich das kenne. Also wenn man jetzt wie ich aus einer Festanstellung wirklich in die Selbstständigkeit zum ersten Mal den Schritt wagt, ist es nicht falsch, wenn man ein bisschen Geld auf der hohen Kante hat. Wenn es mal nicht so gut läuft, dann nicht gleich alles hinschmeißen. Also man muss so ein bisschen so eine Resilienz dann schon auch, finde ich, sich irgendwie entweder schon haben oder die sich irgendwie zulegen.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes VGSD Story, in der wir hinter die Kulissen von Selbstständigen schauen, mit ihnen sprechen, wissen wollen, wie war ihr Werdegang, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Gab es Situationen, wo man gescheitert ist? Also kein Expertenwissen ist in unserem Podcast gefragt, sondern der Mensch, die Person. Und ich freue mich außerordentlich, dass ich heute zu Gast Katharina Altemeier habe. Erstmal herzlich willkommen, Katharina.
Herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dass ich bei dir sein kann heute, Lars.
Ja, vielen Dank auch für deine Bereitschaft. Erste Frage, die ich ja mal stelle, wir arbeiten ja online. Die mich kennen, die wissen, ich sitze in Berlin, fast im Zentrum der Macht. Wo sitzt du denn?
Ich sitze in der Nähe vom Chiemsee, in der Nähe von Seon. Da gibt es ein Kloster, da trifft sich auch mal die bayerische Macht oder ja, also die CSU tagt dann nämlich immer in dem Kloster. Genau, da sitze ich auf einem Bauernhof.
Okay, sehr schön. Also herzlich willkommen. Was weiß ich über dich? Ich habe einmal auf deine Internetseite geguckt, ich habe mal geguckt, was finde ich über dich? Und ich finde natürlich irre viel. Also ich habe gelesen, du bist systemische Beraterin, du bist Supervisorin, du bist Coachin. Dich interessieren hauptsächlich Menschen und ihre Geschichten. Da würde ich natürlich gerne heute drauf eingehen. Du hast Literatur studiert, du bist Journalistin geworden, du hast dich 15 Jahre mit Kulturthemen beschäftigt und ja, du hast verschiedene Weiterbildungen gemacht, systemische Beraterin. Und im Endeffekt kommt es immer wieder zu dem Punkt, dass du Menschen gerne zuhörst, die Geschichten der Menschen hörst, das, was wir hier in unserem Podcast ja auch machen. Mhm. Aber vielleicht, damit wir dich richtig einordnen können, erzählst du uns ein bisschen vielleicht chronologisch, wenn das geht, so über deinen Lebenslauf ein bisschen. Also wie bist du eigentlich zu der Person geworden, zu dem Menschen, der du heute bist?
Ja, ich versuch's mal. Also tatsächlich zu den Geschichten ist es echt lustig, dass ich vor kurzem mal wieder so ausgemistet habe und wieder so ein altes Heftchen gefunden habe, so ein Schulheft, so ein DIN A5 Heft. Das habe ich ungefähr gemacht, als ich so 8, 9 Jahre alt war. Und da habe ich ein Magazin mir überlegt. Da konnte man irgendwie so ein Interview mit Boris Becker habe ich da geführt in dem Heft. Ich habe irgendwie Mode angepriesen und so weiter. Also ich habe mein eigenes kleines Mädchenmagazin damals schon gemacht. Und tatsächlich habe ich ein bisschen später immer Kassetten aufgenommen und habe immer drauf gesprochen und so. Also das war wirklich ganz früh mein Ding, so dieses tatsächlich fast, ja, journalistische. Und ja, das hat mich dann auch eigentlich begleitet in meiner Studienwahl, dass ich gesagt habe, ich studiere Literatur und Politik, so das klassische Studium eigentlich für Journalisten, ehrlich gesagt. Und ja, während des Studiums habe ich etliche Praktika gemacht, also von Frauenzeitschriften über Privatradiosender und dann eben mein erstes Praktikum beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, es macht mich so glücklich, Geschichten von Menschen in die Welt raustragen zu können. Ja, auch besonders gerne schwierige Geschichten, ehrlich gesagt. Und da sind wir vielleicht auch schon bei dem Link zu dem, was ich dann jetzt heute mache. Also es geht jetzt etwas schnell, meine Geschichten.
Ich frage nochmal also, nach.
Genau, ja eben. Der Link ist tatsächlich diese schwierigen Geschichten oder Menschen, die irgendein Problem haben. Das hat mich immer sehr interessiert. das dann zu erzählen. Und während ich die begleitet habe, weil jetzt journalistisch, habe ich immer gemerkt, Mensch, eigentlich würde ich denen auch gerne noch weiterhelfen, aber da hörte dann mein Job eigentlich auf, ja, mit dem Geschichte erzählen so. Und heute geh ich halt ein Stück weiter, indem ich den Leuten dann auch versuche, irgendwie zu helfen, ja, oder die noch mehr zu begleiten bei einer Lösungsfindung. Das ist der grobe Rahmen.
Wie ist dein Weg? Also, wenn ich das richtig gedeutet habe, warst du ja doch eine ganze Zeit Angestellte.
Ja.
Wie ist dein Weg gegangen oder wie war der Weg von diesem Angestelltensein in die Selbstständigkeit? Was waren die Triggerpunkte, die dich dazu gebracht haben, dich auf eine Selbstständigkeit einzulassen? Und wie geht's dir vor allem mit der Selbstständigkeit?
Das erzähle ich alles. Also erstmal muss man wissen, ich war ja beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und da gibt es so einen ganz komischen Twitter-Status, der heißt fest frei. Das ist eigentlich total super und gleichzeitig ganz schlimm, weil man ist weder fest angestellt noch frei, sondern es ist dazwischen. Also die machen das natürlich, um Scheinselbstständigkeit zu verhindern. Also man hat sehr viele Vorteile, die Festangestellte haben. Trotzdem hat man kein festes Gehalt. Man muss sich die Aufträge selber ranschaffen, ja, und danach wird es dann alles ausgerechnet, sowas wie Krankheitstagegeld und sowas.
Ja.
Also ich habe da ganz lange in so einem Twitter-Dasein geführt. Und insofern war ich mit einem Fuß sowieso schon immer in der Selbstständigkeit. Ich habe auch immer andere Sachen nebenbei gemacht. Ich habe zum Beispiel auch manchmal, ich habe an der Uni Workshops gemacht. Ich habe manchmal für Magazine geschrieben, frei. Also ich war immer so dazwischen. Und der eigentliche, also der, was du gesagt hast, der Trigger, mich wirklich ganz selbstständig zu machen und dann auch noch mit einem anderen Thema, ja, das war im Grunde meine Angst. Ja, also ich habe ja eben auch jahrzehntelang mit einer Angststörung zu kämpfen gehabt und die Angst, habe ich irgendwann gecheckt, hält mich immer klein, hält mich immer davon ab, in die Eigenverantwortung zu gehen und zu sagen, hey, jetzt mach doch mal dein wirklich eigenes Ding, was du eigentlich schon immer machen wolltest. Das war dann der Punkt, dass ich gemerkt habe, so, ich wage das jetzt ganz mein Ding zu machen.
Also zu der Angststörung würde ich gerne noch kommen, weil das ist ja ein Thema, was, also das Thema Angst, was uns Selbstständige ja immer irgendwie begleitet.
Das auch, ja.
Aber wenn du sagst, du hast dann den Schritt in die Selbstständigkeit getan, was hast du denn getan? Das heißt, du hast praktisch deinen festen, freien Job aufgegeben.
Genau.
Und hast dich dann als Solo-Selbstständige in dein neues Abenteuer gestürzt.
Genau. Also ich habe es auch wirklich so gemacht, ich musste tatsächlich auch trotzdem wie kündigen, weil ich hatte da so einen Status, den eigentlich niemand mehr hergibt. Ja, also, weil man kriegt den auch gar nicht so leicht. Ja, den habe ich dann gekündigt. Und ich habe mich tatsächlich kurz arbeitslos gemeldet und habe einen Gründungszuschuss beantragt, ja, bei der Arbeitsagentur. Was ich super fand, weil mich das auch so gezwungen hat, ich muss jetzt einen Businessplan schreiben. Ich muss jetzt einen Plan haben. Und das habe ich gemacht. Und ich habe mich dann selbstständig gemacht, erstmal einfach mit systemischer Beratung. Und habe drumherum mein System gebaut mit Podcast, also so quasi Marketing-Tools im Grunde, ne, wie Podcast, Buch und so weiter. Genau. Und dann kam Corona. Das war nämlich der Knüller. Also mein letzter Arbeitstag beim Öffentlich-Rechtlichen war der letzte Tag vorm Lockdown.
Super.
Ja.
Gutes Timing.
Das war total klasse. Also von wegen Herausforderungen.
Ja.
Das war schon krass und gleichzeitig hatte es aber auch was Tolles, weil ich dachte, ich starte jetzt total durch und dann kam halt dieser Dämpfer und ich dachte mir, okay, jetzt gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Jetzt überlege ich nochmal, was mache ich da eigentlich wirklich genau? Mache ich das wirklich so? Ich hatte einfach nochmal Zeit zu überlegen, was, glaube ich, im Nachhinein nicht so schlecht war.
Was hast du denn dann getan, als die Corona-Zeit dann kam und du praktisch frische Selbstständige warst?
Ich habe halt keine Leute getroffen, um die zu beraten erstmal, sondern ich habe mir wirklich Zeit genommen für den Businessplan. Ich habe mir Zeit genommen für eine Webseite, dieses Ganze, wo man halt eben nicht viele Leute treffen muss. Ja? Weil bis das erstmal so anlief mit Online-Beratung und so, das hat ja erstmal gedauert, ne, bis ich das überhaupt so durchgesetzt hatte.
Du hast dann also deinen Gründungszuschuss beantragt. Du hast den vermutlich dann auch bekommen.
Ich habe ihn bekommen,
und womit hast du dann in der ersten Zeit denn dein Geld verdient?
Also in der ersten Zeit habe ich sozusagen erstmal quasi gar kein, also ich habe ja erstmal was bekommen vom Arbeitsamt, aber verdient war, also verdient, das ging nicht gleich los. Also ehrlich gesagt hatte ich da erstmal gar keine Einnahmen.
Okay, wie bist du dann zur Einnahme gekommen? Was hast du denn dann geändert? Du musst ja dann irgendwie dazu gekommen sein, den Punkt oder deine Kundinnen und Kunden gefunden zu haben, mit denen du dann auch Geld verdienst.
Ja, genau. Ja, das lief langsam an, ne? Also, und es ging erstmal wirklich einfach nur so über Freunde von Freunden und wirklich so ganz banal Akquise per E-Mail in Freunde per Freunde, Freunde, Freunde von Freunden angeschrieben. Hier, ich bin jetzt gerade, habe mein Zertifikat als systemische Beraterin, bla bla bla. Hier ist meine Webseite. Also wirklich so relativ banal, finde ich. Ich habe Flyer gemacht, verteilt, ja. So richtig, also oldschool.
Ja.
Gut, und die Webseite, da muss ich sagen, da bin ich bis heute noch nicht so zufrieden damit, dass die so viele Menschen auffinden. Ich glaube, da muss ich mich nochmal wirklich mit beschäftigen, mit dem Thema. Genau, und dann lief das so langsam an.
Dann haben dich die Freunde der Freunden empfohlen,
genau,
oder gebucht.
Genau.
Du hast angefangen mit systemischer Beratung und dann hat sich dein Geschäft entwickelt. Was hast du denn zwischen damals und heute alles verändert? Also was sind denn die Schwerpunkte deiner heutigen Arbeit?
Ja, was habe ich verändert? Ich habe ja angefangen im Einzelpersonen-Setting, kann man sagen. Also ich habe eigentlich immer nur Einzelpersonen beraten.
Ja.
Sei es mit einer Angstthematik oder anderen Thematiken. Und heute hast du ja schon gesagt, ich bin immer noch in einer Weiterbildung lass mich ausbilden zur Supervisorin, weil ich gemerkt habe, ich arbeite wahnsinnig gern mit Gruppen und mit Teams. Und das hat nicht nur, also ich mache es zum einen gerne, also es kommt aus meinem Inneren heraus, dieser Wechsel, aber natürlich muss man auch sagen, man verdient einfach auch mehr Geld, wenn man jetzt in Unternehmen geht und Teams supervidiert, so ist es ja. Und tatsächlich muss ich auch sagen, alleine nur mit diesem Standbein der Beratung, Einzelsetting, davon zu leben, ist möglich, aber ist hart.
Ja. Welches sind denn jetzt deine Standbeine?
Ich habe ganz viele Standbeine. Also eben, gut, mit dem Podcast verdiene ich kein Geld. Es ist trotzdem für mich ein Standbein, weil es mir auch wiederum Klientinnen bringt. Die meisten kommen über den Podcast. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, dann eben Supervision, Einzelberatung und dann bin ich gerade noch dran, so eine Art von passivem Einkommen mir zu erarbeiten durch Online-Kurse, die ich anbieten möchte. Da bin ich aber noch in den Startlöchern.
Ja.
Genau, aber das glaube ich, da bin ich bisher fast, kann man sagen, also hat mich ein Klient draufgebracht, der meinte, warum machen Sie das nicht? Sie sind doof, wenn Sie es nicht machen. So. Genau.
Das heißt, also, du bist jetzt gut 3 Jahre oder im dritten Monat in der Selbstständigkeit. Gab es Punkte in dieser Zeit, wo du gesagt hast, das war falsch?
Nee.
Nicht?
Nö. Ich habe das nie bereut. Nein.
Könnte dich irgendwas wieder in die Festanstellung locken?
Nein.
Ich betone locken.
Nein.
Warum
absolut
nicht?
Gar nicht. Nee, ich finde es so schön, dass ich einfach so diese Selbstwirksamkeit zu haben, auch dieses, ich habe eine Idee und dann setze ich sie halt einfach um, ja. Das ist was ich großartig finde und was ich auch tatsächlich, wo ich sagen muss, beim Öffentlich-Rechtlichen, ich habe so viele Konzepte für irgendwas geschrieben und es wurde nie umgesetzt, ja. Und das ist so, das fand ich so frustrierend, muss ich sagen. Das ist so ein Gefühl, was ich liebe. Ich finde es ganz toll, verschiedene Standbeine eben mir aufzubauen und diese Festanstellung, nee, auch dieses, die Idee, ich muss irgendwo sein, wobei es gibt auch mittlerweile ArbeitgeberInnen, die das wahrscheinlich anders gestalten, aber die Idee, nee, ich kann es mir nicht vorstellen.
Das hört sich gut an, weil es ist ja auch wichtig, nach vorne zu gucken und zu deinen Plänen komme ich relativ zu Ende unseres Gesprächs. Da möchte ich natürlich gerne, wenn es Pläne gibt, noch was wissen.
Ja.
Wenn man auf deine Webseite kommt und du hast es ja auch jetzt schon ein paar Mal angedeutet, dass du seit deiner Jugend oder wann auch immer mit einer Angststörung zu kämpfen hast.
Ja.
Jetzt haben wir wahrscheinlich auch Leute wie mich, die sich vielleicht darunter was vorstellen, aber vielleicht was völlig Falsches vorstellen. Was ist so eine Angststörung, würde mich interessieren. Und was hat das für Auswirkungen gehabt, bevor du vielleicht dann mal erzählst, wie du da auch rausgekommen bist.
Ja.
Vor mir sitzt eine selbstbewusste Frau, die voller Energie strahlt. Und man sieht das ja Menschen nicht an.
Das
und
ist
Angst
das
ist ja etwas, was uns sehr, sehr, sehr klein macht und natürlich auch hindert, bestimmte Dinge zu tun. Angst hat auch positive Effekte, weil sie uns schützt vor eher vielleicht bestimmten Dingen, die wir sonst tun würden, wenn wir leichtsinnig wären. Wie hast du das gemerkt? Was ist eine Angststörung überhaupt?
Okay, also es gibt auch nicht, also man kann sagen, es gibt nicht die eine Angststörung. Es gibt ja ganz viele Untervarianten, ne, von Diagnosen da sozusagen. In meinem Fall kann man sagen, ich hatte in meiner frühen Jugend eigentlich eine soziale Phobie. Also immer, wenn ich mit Gruppen zu tun hatte, kam ich mir sofort so wie beobachtet vor oder hatte Angst, dass die mich beurteilen könnten, habe mich so extrem unter Druck natürlich gesetzt. Ja, und das stresst einen dann ja natürlich. Und habe auch dann angefangen, Gruppen zu vermeiden, wenn es ging. Ja, Also dann tatsächlich in der Jugend, das muss man sich vorstellen, in der Jugend, also dass man dann nicht auf Partys geht oder so, dass man Probleme, also ich hatte Probleme auch in Gruppen irgendwie zu essen, entspannt zu sein. Ich immer dachte, die beobachten mich irgendwie so. Das war die eine Sache. Dann hatte ich eine Art von Agoraphobie, das heißt immer, wenn man an Plätze kommt, wo viele Menschen sind, dass man die Angst hat, man kommt da nicht schnell genug wieder weg. Ja, also zum Beispiel, was weiß ich, Christkindlmarkt, Kaufhaus, in Supermärkten an der Schlange anstehen, im Stau stehen und dann wissen, ich komme, also tatsächlich im Stau würde man ja auch nicht wirklich wegkommen, ja. Also
ja.
Genau. Und dann, wie das so ist, wenn man das sehr lange hat und nichts dagegen tut, kam immer wieder was Neues dazu. Dann hatte ich auch mit Panikattacken zu tun. Und zwar eine meiner schlimmsten Panikattacken, um das mal greifbar zu machen, zum Beispiel beim Autofahren. Ich sollte meine Schwester vom Flughafen abholen und fahre und fahre. Und auf einmal wird mir so übel, meine Knie zittern im Auto und ich merke, ich kann nicht weiterfahren. Dann musste ich am Rand halten. Ich habe mich dann irgendwie in einer Zeit wieder beruhigen können, aber ich bin umgedreht und zurückgefahren und ich konnte meine Schwester nicht abholen, weil ich so eine Angst hatte, dass es dann wiederkommt. Ja?
Ja.
Also insofern hatte ich mit Ängsten zu tun, die weit über das hinausgehen, wo man sagt, das ist hilfreich oder so.
Ja,
genau. Und ja, in Bezug auf meinen Alltag und auch Job heißt es ja natürlich, dass alles, was ich gemacht habe, war für mich doppelt anstrengend, weil du hast eben gesagt, ich sehe nicht so aus, man sieht es mir nicht an.
Also, das hat man, sprechen, ja.
Genau, ja, und das hat man mir, glaube ich, auch nie angemerkt, weil ich nach außen hin immer perfekt sein wollte.
Uh-huh.
Und man nennt es zum Beispiel übrigens hochfunktionale Angststörung. Also eben, man will sozusagen noch perfekter sein als alle anderen, noch perfekter gestylt sein, was, damit man damit die Angst kaschiert, ja, also genau. Und das ist das Problem, dass es wahnsinnig anstrengend ist und man läuft eigentlich Gefahr, einen Burnout zu bekommen oder so, weil es einfach irre, irre viel Energie kostet.
Wie bist du denn da rausgekommen? Das heißt also wahrscheinlich durch irgendeine Therapiebehandlung, Gespräche, was auch immer. Und eigentlich widerspricht es ja dem, dass du dann in den öffentlich-rechtlichen Dienst gegangen bist, wo man ja irgendwie mit Menschen zu tun hat, ja. Was sich dann einigelt. Ist das ein Teil der Lösung gewesen? Oder wie kommt man da raus? Und hast du heute noch damit zu kämpfen? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
Mhm. Mal nacheinander. Also ja. Genau, das mit dem Öffentlich-Rechtlichen ist interessant. Die Frage ist mir so noch nie gestellt worden. Und jetzt, wo du es sagst, ich glaube, es ist beides. Es ist tatsächlich Teil der Lösung gewesen. Weil ich weiß, dass ich habe beim Öffentlich-Rechtlichen ein Volontariat gemacht, so 2 Jahre. Und es war gar nicht leicht, da reinzukommen. Und ich habe mich so angestrengt, da reinzukommen. Und dann hieß es, ja, du bist drin. Du bist unter den 12, die das Volontariat bekommen. Und dann war für mich das der Horror. Also habe ich gesagt, okay, gut, jetzt habe ich es geschafft. Ich gehe da nicht hin. Das mache ich nicht. Weil dann bin ich ja 2 Jahre erstens in dieser Gruppe mit den 12 anderen und bin da in diesem System drin. Das schaffe ich nicht. Und es war tatsächlich so, am ersten Tag meines Wohllos habe ich gesagt, ich bleibe zu Hause, ich mache es nicht. Meine beste Freundin hat mich ins Auto gepackt und hat gesagt, ich fahre dich jetzt dahin, du gehst da rein, ich hole dich wieder ab, du machst das. Wirklich danke, dass sie es gemacht hat. Und am selben Tag habe ich mich noch für eine Therapie angemeldet. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen dann. Also, ich war jeden Tag mit dem Problem konfrontiert natürlich und hatte das Glück, dass diese Therapeutin mir da sehr geholfen hat. Doch. Und man kann dazu noch sagen, das Ganze ist halt immer ambivalent. Und lustigerweise, weißt du, heute sage ich liebe Gruppen und möchte als Supervisorin arbeiten, ja. Und wo du fragst, trotzdem gibt es manchmal Themen an Gruppen, die mich triggern, aber ich weiß es heute. Also ich weiß,
okay,
damit umzugehen.
Das.
Ja, ich weiß dann sofort, jetzt ist wieder das. Okay. So. Und zu deiner Frage, heute Ängste, wie gehe ich damit um? Ich weiß, dass die Ängste sich melden und ganz laut Hallo mal schreien, wenn ich halt Stress habe. Also das ist sehr an Stress gekoppelt. Jetzt lebe ich hier heute auf dem Land, auf einem Hof. Also das ist auch schon mal interessant, dass mich tatsächlich, je älter ich werde, auch so, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich soll in Berlin leben, da würde ich erstmal gleich denken, oh Gott, puh, mein ganzes System, Horror, obwohl ich Großstädte liebe, weißt du? Aber ich habe natürlich, also ich würde jetzt Quatsch erzählen, wenn ich sage, ich bin angstfrei oder so, gar nicht. Ich weiß einfach besser, damit umzugehen.
Also Berlin ist eine tolle Stadt, aber Berlin hat nur 2 Zustände. Entweder liebt man Berlin oder man hasst Berlin. Dazwischen gibt es halt nichts.
Ja. Okay.
Wenn du sagst, dass diese Angst oder was auch immer mal wieder kommt, dann hast du jetzt aber dann Möglichkeiten, dagegen zu steuern, was dir hilft, da auch rauszukommen.
Ja, habe ich.
Cool.
Und auch im Punkto Selbstständigkeit ist es tatsächlich manchmal, wenn ich meinen Kalender vor mir habe und sehe, da ist eine Woche, da habe ich eine Lesung, da habe ich eine Weiterbildung, da habe ich eine Supervision, dann weiß ich schon, ich habe jetzt die Möglichkeit, das selber mir einzuteilen und zu sagen, nee, da nicht oder so. Also ich kann auch Sachen verschieben, ja.
Und dieser Umgang mit Angst ist auch ein Thema, was du in der Selbstständigkeit mit anderen Menschen, egal ob selbstständig oder Teams oder Einzelperson, bearbeitest.
Das Thema Angst begegnet einem immer, finde ich. Und da bin ich dann ziemlich relaxed, weil ich das kenne. Also
kommen wir auf das Thema Buch. Irgendwo steht, dass du ein Buch geschrieben hast, aber man findet über dein Buch nicht viel. Das ist ja auch noch gar nicht so alt, letztes Jahr.
Genau.
Ich stehe ja Büchern gegenüber etwas, also das will ich gar nicht verheimlichen, etwas skeptisch gegenüber, weil ich manchmal das Gefühl habe, es sind alle Bücher schon geschrieben worden, nur noch nicht von jedem oder jeder. Also gerade in unserer Berufsgruppe, wenn man beratend oder coachend oder was auch immer, also wenn man in dem nicht produktiven, also in dem handwerklichen Bereich unterwegs ist, man ja auch öfter mal hört, du musst ein Buch schreiben. Warum ein Buch? Was steht in dem Buch?
Also ich glaube, das Buch unterscheidet sich von anderen Büchern über das Thema, weil ich ja selbst betroffen bin und gleichzeitig jetzt aber auch in dem Thema sozusagen berate. Ja, das ist mal so das Erste. Also es hat diese zwei Seiten. Ja? Beziehungsweise ich sage immer, es hat eigentlich drei Seiten. Es ist so aufgebaut, dass ich als Betroffener schreibe. Ich schreibe als Coachin, als Beraterin und als Journalistin, die Fakten zusammensammelt. Ja. Und ich glaube, das ist lustig, wo du das sagst. Das Buch, glaube ich, läuft vielleicht auch nicht ganz so erfolgreich, wie man es sich wünscht, weil ich, glaube ich, gar nicht sehr viele Tipps darin gebe. Weil die meisten Ratgeber sind ja Tipps, ne? Basieren auf Tipps. Und ich bin aber teilweise Tipps gegenüber so skeptisch, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich so denke, ich kenne mich mit meiner Angst aus, das ist meine Angstgeschichte, aber warum soll ich jetzt anderen sagen, wie es bei ihnen geht, weil das weiß ich nicht, ob es läuft. Und das ist übrigens auch kann ich ganz ehrlich und offen zugeben, mein Problem, wenn Leute übers Buch zu mir kommen in die Beratung, dann sagen die immer, ah, ich habe das Buch gelesen, fand ich toll, wie du das gelöst hast, will ich auch. Und dann sage ich als erstes, muss ich gleich mal sie enttäuschen, so funktioniert es nicht. So, irgendwie, ja.
Und was ist dann der Mehrwert?
Ich glaube, es ist vielleicht auch der systemische Ansatz, ja, also ich bin ja systemische Beraterin und bei mir, muss ich sagen, war so der Gamechanger in meiner Sicht auf die Angst, der systemische Blick auf die Angst, der nämlich sagt, hey, du musst die gar nicht loswerden, darum geht's überhaupt nicht, es war mir vorher nicht so klar, ja. Aber ganz ehrlich, also muss ich jetzt auch, wahrscheinlich gibt es auch noch zig andere Bücher jetzt, die in der letzten Zeit so auf den Markt gekommen sind zum Thema Angst, die genau dasselbe sagen. Der Mehrwert ist, dass man mich wahrscheinlich besser kennenlernt.
Ja, okay. Schön. Dann sitzt du mir jetzt ja gegenüber einem Podcast und du hast einen eigenen Podcast. Wie kam die Idee des Podcastes? Also auch das ist ja ein Thema, warum haben wir einen Podcast gemacht? Weil wir Lust hatten, außerhalb dieser Expertinnenrunden, uns mit Selbstständigen zu unterhalten und uns darüber Gedanken zu machen, wer sind wir eigentlich? Was sind wir für Menschen? Warum sind wir so? Was hat uns bewogen, sich selbstständig zu machen, auch nach vielen Jahren Anstellung zum Beispiel? Was sind die Triggerpunkte? Was sind die Risiken? Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Und das war also beim VGSD für uns die Idee zu sagen, wir wollen hinter die Kulissen von Menschen gucken. Und ich bin ja auch so ein Mensch, der sehr, sehr neugierig ist und eigentlich immer wissen will, was steckt in dem Menschen, in der Person. Aber was hat dich bewogen, auch in diese Podcast-Schiene einzusteigen?
Ich glaube, das ist meine Liebe zum Radio. Also ich komme ja eben vom Radio und klar, ich habe es dann verlassen und habe aber dann gemerkt, Mensch, wie kann ich denn das Neue mit dem Alten verbinden? Ne? Und da liegt ein Podcast eigentlich auf der Hand. Also es ist einfach meine Liebe zu diesem Hörmedium und eben zu den Geschichten der Menschen verbunden mit meinem Thema. Also für mich, im Grunde lag es auf der Hand. So, also es kam auch eigentlich so, war ganz klar, dass ich das mache.
Was sind die Themen in einem Podcast?
Es geht eigentlich um den Blick aus den verschiedensten Perspektiven auf das Thema Angst.
Ist es ein Podcast, wo du immer ein Thema hast, über das du erzählst?
Nee, ich habe immer Gäste. Der heißt Hallo Angst auch, der Podcast. Und genau, und ich habe sowohl Betroffene als Gäste, die ihre Geschichten erzählen, ihre ganz persönlichen Angstgeschichten und wie sie damit umgehen, und aber auch ExpertInnen. Also ich habe beides.
Wo kommen deine Gäste her?
Ich bin mittlerweile ja, was Angst angeht, auch so wie vernetzt. Also man kennt sich dann ja irgendwie, was weiß ich, durch die deutsche Angst-Selbsthilfe zum Beispiel oder mit der Münchner Angst-Selbsthilfe. Man kann aber auch wirklich einfach recherchieren im Netz und findet immer wieder Leute, die man dann irgendwie fragen kann. Genau.
Wie oft kommt dein Podcast-Folge bei dir raus?
Das ist immer eine gute Frage, Lars. Ich habe gestartet mit alle 2 Wochen oder so, habe gemerkt, boah, also das war noch in der Zeit, wo mein Job noch nicht richtig lief, ja, weißt du, weil, also, und mittlerweile mache ich es einfach so, wenn ich Lust habe und wenn ich jemanden finde und so. Also ich habe gerade noch 2 Folgen auf Halde, aber ich komme gerade einfach gar nicht dazu, die zu produzieren, ja. Aber eigentlich sagt mir irgendwas in mir, Mensch, eigentlich musst es irgendwie wieder hinkriegen, das öfters zu machen. Weil es melden sich auch viele Leute bei mir, die immer sagen, Mensch, ich hätte so gerne eine Folge über den Umgang mit Medikamenten. Oder also es gibt wirklich viele Leute, die sich an mich wenden mit Wünschen.
Gibt es denn in deiner Arbeit, in deiner Selbstständigkeit etwas, was dich hindert, wie soll ich das sagen, noch erfolgreicher zu sein oder was dich stört oder wo du sagst, das ist etwas, das sorgt bei mir für Verstimmung?
Ja, das ist total spannend, dass du die Frage stellst, weil ich muss es erzählen, ich hatte neulich jemanden als Klienten im Coaching, ja, einen Unternehmer aus Berlin, das kann ich sagen, und der hat mich am Ende unseres Coaching-Prozesses gefragt, darf ich Sie mal was fragen? Und da habe ich schon gesagt, ja klar, wie finden Sie eigentlich Geld? Und ich war völlig, was? Und dann habe ich aber nachgedacht, dass ich glaube, ich habe irgendwie, ich finde Geld eigentlich doof, glaube ich. Und so, und der hat einen Prozess bei mir tatsächlich auch ins Laufen gebracht, mir mehr über Geld Gedanken zu machen. Und ich habe wirklich ein Verhältnis zum Geld, was nicht gerade förderlich ist, um da irgendwie erfolgreicher zu werden. Ja?
Das ist so ein Thema, an dem du arbeitest.
Genau. Genau, deswegen komme ich auch jetzt zu dem passiven Einkommen und zu Online-Kursen und solchen Geschichten. Und ich komme auch dazu, ich habe wirklich am Anfang, ich habe ganz oft irgendwie Klientinnen gehabt, die dann irgendwie ihre Rechnung halt nicht überwiesen haben. Da habe ich gedacht, ach ja, die Arme, der geht's eh so schlecht und kommen und so, ja. Also
Ja,
es ist fast so. Also ich bin in meinen Weiterbildungen ganz viel von Sozialpädagoginnen umgeben und die haben auch alle so ein schwieriges Verhältnis zu Geld.
Ja, ich glaube, das ist schon ein Problem, weil wir natürlich, wenn wir helfen wollen, das Geld dem erstmal entgegensteht. Ne? Weil
genau.
Deine Leistung soll ja auch bezahlt werden, du musst davon leben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch immer wieder zwischen Selbstständigen und Angestellten geklärt werden muss. Du lebst halt davon, du kriegst nicht jeden Monat deine klassische Überweisung, die im Zweifel immer gleich ist oder erfolgsorientiert oder was auch immer. Die Zeit, die du anderen schenkst, hat einen Wert, weil dieser Wert muss irgendwie bezahlt werden, damit du deine Familie, dich selbst, dein Haus, was auch immer, deine Hobbys finanzieren kannst. Und wo man auch dran arbeiten muss, gerade wenn man sich nach langer Angestelltenzeit selbstständig macht, dass man also erkennen muss, dass das, was ich tue, auch in einen Geldbetrag berechnet werden kann. Was überhaupt nicht heißt, dass man auch eine Stunde verschenkt, mal irgendwie einen Auftrag verschenkt, einfach so pro bono, weil man will ja auch Karma-Punkte haben. Und ich glaube, das ist auch wichtig in unserer Arbeit, weil wir natürlich etwas leisten, was anderen helfen kann, die finanziell nicht gut aufgestellt sind.
Keine Frage, das möchte ich auch immer anbieten. Aber ich bin jetzt in so einem, ich denke mir, ich würde gerne so viel verdienen, dass ich sagen kann, ich kann das on top noch anbieten. Immer mal eine Stunde im Monat umsonst Beratung. Weißt du, so. Also, genau.
Hast du einen Zeitplan, wann du mit deinen Kursen und dem fertig sein möchtest?
Ja, das habe ich. Und also ich weiß, dass in diesem Jahr wird es nichts mehr. Ich bin jetzt eben noch in der Konzeption und das habe ich mir so für Frühjahr 2024 so vorgenommen.
Okay. Dann lass uns mal ein bisschen nach vorne gucken. Also, du hast ein Buch geschrieben. Steht ein zweites Buch in der Pipeline?
Nö.
Okay. Also kein weiteres Buch. Gibt es Pläne, deine Themen zu erweitern? Also Kurse habe ich verstanden. Was sind weitere Pläne für deinen beruflichen Fortgang?
Also wie gesagt, das Arbeiten mit Gruppen, also wenn ich so in die Zukunft schaue, jetzt bin ich ja noch in der Weiterbildung auch, das dauert 2 Jahre wieder, die Weiterbildung zur Supervisorin. Ich möchte wirklich mehr mit Gruppen arbeiten, das wäre wirklich mein Traum und auch dann wahrscheinlich eher in Unternehmen so. Und ich lebe ja hier auf dem Hof, auf dem Bauernhof im Chiemgau und hier haben wir auch Pläne, also mein Mann und ich, wir wollen hier auch so Gemeinschaftsräume schaffen. Und da würde ich dann auch wahnsinnig gerne Workshops anbieten, solche Geschichten.
Ja. Also ich glaube, so diese Räume für Begegnungen und diese Räume für Austausch, das ist wichtig, vor allen Dingen, wenn es dann irgendwie auch Orte sind, die, ich sage mal, die eine Seele haben, also die auch inspirieren zum Arbeiten. Und es gibt ja auch Coworking Space und Lokation, wo du hinkommst und du hast wirklich das Gefühl, hier kann der Geist sich entfalten, hier sprüht Energie. Das ist nicht ein klassischer Besprechungsraum oder sowas. Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe noch ein Thema, was mir aufgefallen ist, womit wir ja in heutiger Zeit ganz oft auch konfrontiert werden. Das ist dieses Thema Female Empowerment. Wieso eigentlich nicht Empowerment für alle? Warum gerade dieses Thema und was bedeutet das? Was tust du da?
Da bin ich so geprägt, glaube ich, von meiner Oma, habe ich so das Gefühl, weil meine Oma ist erstens bei mir in der Familie so meine große Heldin gewesen. Und meine Oma, die hat, also die war mit meinem Opa verheiratet, der eigentlich aus einer Hufschmiedfamilie kam und dann so klassisch nachkriegsmäßig ein kleines Stahlunternehmen tatsächlich aufgebaut hat. Und der ist aber sehr früh verstorben und meine Oma ist von heute auf morgen in dieses Stahlunternehmen eingestiegen, ohne irgendeinen Plan zu haben und hat es dann geführt. Und ich bin sehr viel bei meiner Oma aufgewachsen. Ich war immer, also nach dem Kindergarten saß ich immer bei ihr im Büro so am Schreibtisch und habe sie immer beobachtet, begleitet, was sie da macht. Und für mich war das so faszinierend, dass sie als Frau in die wirklich, also nur von Männern umgeben, in dieses Business eingestiegen ist. Und sie hat mir da so viel mitgegeben im Punkto Female Empowerment, glaube ich. Einfach dieses Machen und keine Angst davor haben, als Frau in diesem Bereich sich zu behaupten. Also das ist mal das Erste. Und das Zweite tatsächlich, gut, die Zeit, in der ich jetzt so in den Medienunternehmen war, war schon auch noch eine Zeit, wo man sich als Frau immer irgendwie mehr behaupten musste, kann man schon sagen, ja. Und der dritte Punkt ist, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe ganz selten Männer als Klientin. Es wenden sich einfach auch immer Frauen an mich mit solchen Themen. Also die kommen einfach und insofern muss irgendwas damit auf sich haben. Ne?
Was machst du denn da? Also was ist deine Mission, ist das falsche Wort? Also was tust du da in diesem Thema dann?
Naja, erstmal ist bei dem Thema schon auch immer interessant zu gucken, was hat man denn überhaupt, auch so wie ich jetzt mit meiner Oma, was hat man da mitbekommen von zu Hause? Ist schon interessant, finde ich, zu gucken. Und ich arbeite wirklich auch ganz viel dann auch tatsächlich mit dem Körper, also an der Körperhaltung. Stimme, auch ganz wichtig. Solche Geschichten auch, ja. Also wie trete ich überhaupt auf? Wie werde ich wahrgenommen, wenn ich einen Raum betrete und solche Geschichten? Und sonst, ja, kommt auch drauf an, was diejenige dann wirklich für ein konkretes Thema mit. Es kann auch wirklich dann in so eine Art Fachberatung gehen, wie verhandelt man und sowas, ne? Also das sind dann aber eher so fachliche Beratungen, finde ich.
Wenn jetzt Männer zu dir kommen würden, ich möchte empowered werden, sage ich mal so, dann würdest du die nicht wegschicken.
Nee, auf keinen Fall. Also um Empowerment geht es ja ehrlich gesagt, finde ich, beim Coaching immer.
Ja, immer, klar.
Ja.
Geht immer auch wie um Befähigung.
Ja, genau.
Also da wünsche ich dir schon erstmal viel, viel, viel Erfolg. Wenn wir langsam zum Schluss übergehen. Eine meiner Fragen, die ich immer habe, ist ja, du hast dich selbstständig gemacht. Du bist aus einer Anstellung nach etlichen Jahren in die Selbstständigkeit gestartet. Wenn du jetzt jemand Junges, eine junge Frau, einen jungen Mann treffen würdest, die sich mit dem Gedanken tragen, sich selbstständig zu machen, was würdest du denen vorschlagen? Was wichtig ist, worauf man achten sollte, was man vielleicht sogar verhindern sollte?
Also ich glaube, erstmal sollte man irgendwie so ehrlich sich die Frage beantworten, wie groß der eigene Gestaltungswille ist, ja, weil darum geht es letzten Endes. Also, und Gestaltung, das bezieht sich dann auf alles. Also auch so, wie will ich wirklich leben, wie will ich meinen Alltag gestalten, was biete ich an? Also der Gestaltungswille hängt ja sehr zusammen auch mit so einer Eigenverantwortlichkeit eben, ja, also dass man sich da wirklich ehrlich mit auseinandersetzt, wie groß der Drang da eigentlich ist, finde ich. Aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, wenn man jetzt wie ich aus einer Festanstellung wirklich in die Selbstständigkeit zum ersten Mal den Schritt wagt, ist es nicht falsch, wenn man ein bisschen Geld auf der hohen Kante hat, ja? Also ja, es ist tatsächlich so, ne? Ja, ist so. Also ja, es ist ein Privileg. Aber es wäre gut, ja. Und ansonsten tatsächlich auch so dieses, wenn es mal nicht so gut läuft, dann nicht gleich alles hinschmeißen. Also man muss so ein bisschen so eine Resilienz dann schon auch, finde ich, sich irgendwie entweder schon haben oder die sich irgendwie zulegen.
Ja. Gibt es was, was man vermeiden sollte?
Tja, vermeiden. Naja, interessanterweise bei mir, ich wusste gar nicht, dass ich Anspruch habe auf den Gründungszuschuss. Und wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich, glaube ich, schon während der Anstellung noch mein Konzept entwickelt und hätte dann gekündigt, um dann gleich anzufangen. Ja, ich wusste das aber gar nicht. Also das ist schon schlauer, wenn man vorher schon genau weiß und dann erst kündigt, dass man dann gleich loslegen kann und nicht so viel Zeit vertrödelt mit Konzept und so.
Katharina, wir verlinken alles, was von dir wichtig ist. Podcast, dein Buch, was auch immer. Ja. Ich wünsche dir für den Weg, der vor dir liegt, das Allerbeste.
Danke, Lars.
Schönen Dank überhaupt für die Zeit. Und ich glaube, es ist immer schon auch ein wichtiger Punkt, so mal in das Innere zu gucken, weil Angst ist in unserer Gesellschaft immer noch, ja, wie soll ich sagen, negativ belegt. Und ich glaube, es ist wichtig, weil wir alle, egal ob das jetzt etwas ist, was therapiert werden sollte oder müsste, oder ob es Ängste sind, mit denen wir doch klarkommen, darüber auch zu sprechen, weil in unserer Gesellschaft der Erfolg und die Stärke zählt und das stimmt eben einfach nicht. Man findet ja alles Wichtige auch auf der Webseite, hört gerne nach. Ansonsten gibt es Kontaktdaten von dir, man kann sich mit dir in Verbindung setzen und du stehst ja da auch Rede und Antwort, gehe ich mal davon aus.
Klar.
Katharina, danke für deine Zeit.
Danke dir auch, Lars, für deine Fragen.
Ich wünsche dir alles erdenklich Gute und sage Danke.
Danke auch.
Hab eine gute Zeit. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.